Herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag 19 Uhr hier auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogspot.eu. Ja, in den letzten Tagen ging es viel in der Presse darum, dass die DNA von Uwe Böhnhardt sozusagen in einem Asservat gefunden wurde, was an dem Fundort der Leiche von Peggy Knobloch lag, die 2001 verschwand und deren Leiche dieses Jahr entdeckt wurde. Die Zusammenhänge sind noch nicht klar und wir werden in dieser Woche noch nichts darüber in der Sendung thematisieren. Stattdessen werden wir eine Veranstaltung dokumentieren, die am Mittwoch in Berlin stattgefunden hat. Und zwar ist das eine Mobi-Veranstaltung gewesen zur Demonstration am 5.11. in Zwickau. 5 Jahre Bekanntwerden des NSU. Irgendwo in Deutschland heißt das Bündnis, das also organisiert. Die Internetseite ist irgendwoindeutschland.org und auf Twitter zu finden bei @irgendwoin.de. Und die mobilisieren eben für den 5.11. nach Zwickau, 14 Uhr am Bahnhof geht es dort los. Und bei der Veranstaltung letzten Mittwoch, da wurde sozusagen der NSU einmal in die Geschichte des rechten Terrors grob eingeordnet. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten.
Ja, einen wunderschönen guten Abend hier vom Podium. Ich bin Jeremia von der Gruppe Deutschland Demobilisieren. Wir haben hier heute eingeladen, um euch möglichst viel Input nochmal zum Thema nationalsozialistischer Untergrund und die rassistischen Mobilisierungen zu geben, aber natürlich auch, um euch vor allem Bustickets zu verkaufen und euch dazu zu bewegen, mit uns am 5. November nach Zwickau zu fahren. Wir machen ein paar von diesen Veranstaltungen in Berlin und im Umland gerade. Und weil wir Infoveranstaltungen, diese klassischen Infoveranstaltungen für Demonstrationen immer so furchtbar finden, haben wir uns gedacht, wir machen das ein bisschen anders und wir gehen in verschiedene Bereiche der Stadt und machen immer mal andere Themen. Die Idee ist, wir wollen jetzt ein bisschen geschichtlich einführen, wir wollen also chronologisch einmal durchgehen. Und ich fange einfach mal an und würde sagen, klassischerweise fangen alle an dieser Stelle an, über Hoyerswerda zu reden. Das ist allerdings heute nicht der Fall. Hoyerswerda immer deswegen, weil der NSU eben als Kinder der Generation Terror, wir werden da gleich auf jeden Fall eingehen, bezeichnet werden. Das wollen wir auch tun, wir wollen den Bogen aber ein bisschen länger schlagen. Und zwar ist es so, die Aufnahme läuft. Und zwar ist es folgendermaßen. Rund um rassistische Angriffe und rassistische Übergriffe in der DDR gibt es immer noch eine fidele wissenschaftliche Diskussion, im Moment dominiert durch einen Wissenschaftler, der heißt Harry Weibel. Dessen Diss ist schwer lesbar, liest sich auch eher wie so ein Nachschlagewerk, und zwar ein Nachschlagewerk, in dem so ziemlich jeder Ort in der ehemaligen DDR mehrfach verzeichnet ist. Der hat nämlich die Stasi-Akten ausgewertet und eben gesucht nach Rom, nach Angriffen, rassistischen Übergriffen etc., die in der offiziellen Geschichtsschreibung ja unterdrückt wurden. Wir wissen ja, in der DDR Antifaschismus als Staatsdoktrin, das sollte es halt einfach gar nicht geben. Dazu gab es keine öffentliche Berichterstattung, dementsprechend auch keinen öffentlichen Tadel, sondern das wurde auch da schon als Jugendbanden unter den Tisch gekehrt. Die Stasi selbst hat das sich natürlich notiert und deswegen ist diese Arbeit auch so verdienstvoll, denn Harry Weibel kommt auf während der DDR-Zeit auf 200 Pogrome und rassistische Angriffe von 45 bis 90. Das schreibt relativ viel an Rassismusforschung um, unter anderem die Frage, ob von Hoyerswerda, denn Hoyerswerda ist somit mitnichten der erste organisierte mehrtägige Angriff auf ein Wohnheim, sondern das ist Erfurt 1975 schon. Das erzähle ich deswegen, weil das wichtig ist, wenn wir uns gleich überlegen, oder wenn wir uns dem NSU nähern wollen, weil man sagen kann, es gibt eine gelebte Erfahrung von Pogromen und rassistischen Angriffen in der DDR. Es gibt das Gefühl, auch da schon, es gibt keinen Widerstand, die Polizei macht dagegen nicht viel. Das liegt eben mit dieser Staatsdoktrinsfrage zusammen und damit, dass Rassismus ein solches Massenphänomen ist. Dazu sind die Ziele, also diejenigen, die ohne Schutz auffallen, diejenigen, die eben als die Gegner auserkoren werden, sind in der DDR auch noch viel weniger als in Westdeutschland, wenn man das vergleichen würde. Es sind eben die VertragsarbeiterInnen aus den anderen realsozialistischen Staaten und später eben ab der Wende eben Geflüchtete. Das ist der DDR bis zu den 90ern Diskurs. Im Westen haben wir ein bisschen andere Geschichte. Da laufen die Tabus ein bisschen anders. Da gibt es diese massenhaften Angriffe auf Häuser oder so in der Form nicht. Die einzige große Ausnahme ist erst nach den 90ern zu Mannheim-Schönau. Stattdessen haben wir eine große Serie an Brandanschlägen, Sprengstoffanschlägen, Morden, Angriffen in der Straße. Also wir wollen da ja nicht so tun, als hätten wir kein Rassismusproblem in Westdeutschland gehabt. Aber es funktioniert halt ein bisschen anders. Wichtig zu nennen ist da immer natürlich die Wehrspruchgruppe Hofmann. Stichworte wären Oktoberfestattentat oder natürlich in Erlangen der Mord an Sturm und Ewin. Auch da schon klassisch die Ermittlungen der Polizei richteten sich zunächst gegen die jüdische Gemeinde und nicht gegen Nazis. Und als zweite große Gruppe die deutschen Aktionsgruppen. Die deutschen Aktionsgruppen, wer Deutschland demobilisieren, unser Gruppe so ein bisschen folgt. Wir haben schon mal eine Kundgebung im Gedenken an den Brandanschlag in der Halske Straße in Hamburg gemacht. Der wurde von denen verübt. Zwei Menschen wurden von ihnen ermordet. Und diese Aktionsgruppen sind deswegen wichtig, weil ihr Vorsitzender Manfred Röder ist. Und Röder geht 96 in Knast, und zwar wegen einem anderen Vergehen, wegen dem Beschmieren von Tafeln in der Wehrmachtsausstellung. Wehrmachtsausstellung, für die, die es nicht mehr so im Kopf haben, war eine Ausstellung von Hannes Heer, die durch Deutschland und Österreich tourte. Eine riesen mediale Auseinandersetzung gab es darum, denn sie stellte das Bild der sauren Wehrmacht in Frage. Es wurden aus Tagebüchern, Fotos etc. berichtet und immer wieder auch gezeigt, wie eben die deutschen Soldaten doch Teil der Massenvernichtung und der Massaker waren. Das führte in einem aufgeheizten Klima zu extrem viel Nazi-Aktivitäten gegen die Wehrmachtausstellung, unter anderem eben dieser Röder, der dann eben diese Tafeln beschmiert. Und bei diesem Prozess, das wollte ich natürlich eigentlich später sagen, bei diesem Prozess tauchen Leute auf und diese Leute halten ein Transfer auf, hoch, unsere Großeltern sind keine Täter. Und Transfer ist unter anderem getragen worden von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Und die Idee oder das, was wir gerade so ein bisschen stark machen wollen, ist, dass im NSU zwei verschiedene Nazi-Entwicklungen zusammenfallen. Nämlich auf der einen Seite die massenhafte Vereinigung auf der Straße gegen Geflüchtetenunterkünfte und eben der Straßenterror und auf der anderen Seite der organisierte Terrorismus im Westen. In den 90ern, um jetzt wieder ein paar Schritte zurückzugehen, kurz vor der Wende ist sehr bekannt, wie es in der DDR aussieht, rassistisch. Und zwar sowohl bei Nazis wie auch bei Linken. Während Linke sich in Wohlfahrtsausschüssen organisieren und über Kulturprojekte versuchen, im Osten Gegenstrukturen aufzubauen. Viele Jugendzentren werden in der Zeit direkt nach der Wende eröffnet. Es gibt tatsächlich sogar Menschen, die ziehen rüber aus politischen Gründen. Gibt es das auch bei Nazis. Und dort gibt es den sogenannten Aufbauplan Ost von Worch initiiert. Und der sieht was Ähnliches vor. Es gibt also westdeutsche Nazikader, die in die neuen Gebiete rübermachen. Die versuchen da zu agitieren, Leute zu sammeln und die dort Schulungszentren aufbauen und eben Schulungen abhalten. Das Ganze nennen die, oder wird in der Forschung auch genannt, die sogenannte Überfremdungskampagne. In den 80er, 90ern ist das Hauptthema, und das mag vielen hier bekannt vorkommen, ist Migration, ist Zuzug, und zwar immer gemeint als eben die Gefahr der deutschen Identität. Das ist ein völkischer Rassismus, der sich eben gegen so ein multiethnisches Deutschland richtet und der eben MigrantInnen für soziale, politische und ökonomische Krisen verantwortlich macht. Der Slogan ist vielen hier wahrscheinlich immer noch den Ohren, der immer geschrieben wird, ist Deutschland den deutschen Ausländer raus. Und das heißt, während dieser Zeit erleben wir Angriffe, und zwar also eine extreme rassistische Mobilisierung der Gesellschaft, ständige Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte, eben mit Brandsätzen, mit Sprengstoff, mit Brandattentaten. Es gibt auch damals schon Überschwemmungen, alles, was man sich so vorstellen kann. Viele, viele Angriffe und Straßengewalt, alltägliche Gewalt. Auch. Insbesondere, wenn man jetzt wieder so ein bisschen auf den NSU guckt, in Jena zum Beispiel, wo die Uwes und auch die Beate Zschäpe auf der Straße unterwegs sind und mit vielen anderen zusammen alle angreifen, die eben GegnerInnen sind. GegnerInnen nach dem damaligen Anti-Antifa-Konzept, also eben Linke, Homosexuelle und MigrantInnen hauptsächlich. Und die Idee ist eben, durch Gewalt auf der Straße, durch Macht auf der Straße aufzutreten und genau die Räume zu erobern. In dieser Welle von Angriffen kommt es zu den großen Pogromen auch. Jetzt sind wir bei Hoyerswerda, 91 Tage lang wird das Wohnheim von zuvor mosambikanischen Vertragsarbeitern attackiert und 92 dann eben Rostock-Lichtenhagen. Beides als zentrale Events deswegen, weil unsere These wäre, dass die Erfahrung für Nazis zu der Zeit eine ganz klare ist. Der Staat tut nichts, also ohne jetzt tief auf beide Ereignisse eingehen zu wollen, aber wenn wir uns die, zum Beispiel Rostock-Lichtenhagen nehmen und anschauen, wie viel Polizei ist eigentlich vor Ort, wann ist wie viel Polizei vor Ort, wie reagiert der Staat eigentlich auf die Ausschreitungen, wie lange gehen die 4 Tage in Folge, können sich die Leute ohne größere Probleme immer wieder vor der Zast und dem Sonnenblumenhaus sammeln. Ist das ein ganz klares Signal? Das andere Signal ist die schiere Masse der Menschen, die sich dort vor den Häusern sammeln, die sich ja auch erkennen. Also man muss sich das ja auch vorstellen, dass da die Leute ihre NachbarInnen sehen, dass da die Leute ihre Freundinnen sehen, dass sie auch wissen, wer ist gerade nicht da, wer macht gemeinsame Sache, wer nicht. Dass auch der Druck auf Leute, die nicht da ist, auf eine Art entscheidend ist. Also so ein Angriff ist ja mehr als der Angriff an sich, sondern da entsteht ja eine Stimmung in der gesamten Gegend, die auch was tut. Das Ganze in der Volksfestatmosphäre, also Wurstbude inklusive, die Leute saufen viel. Ab dem zweiten Tag übertragen Kameras das Ganze auch noch live ins Fernsehen, was damals noch ein bisschen mehr Event und besonders ist als jetzt. Also eine krasse, krasse Erfahrung. Und dann eben, die Polizei macht nichts. Die Medien sind während der ganzen Zeit hauptsächlich damit beschäftigt. Also es gibt so eine Auswertung von Spiegelcovern und so. Es geht ganz viel um Boot ist voll, wie geht man mit der Migration um. Gibt es also einen unterstützenden Diskurs, und von der Politik kommt eben auch kein stoppender Einsatz, sondern stattdessen wird Rostock-Lichtenhagen eben auch genutzt, um eigene Ziele durchzusetzen. Zu dem Zeitpunkt diskutiert wird die Einschränkung und damit eigentlich ja auch, wie der linke Doktor so sagt, die eigentliche Abschaffung des Asylschutzgesetzes. Und die wird nach Rostock-Lichtenhagen beschlossen. Das bedeutet, das Gefühl ist zusätzlich, Gewalt lohnt sich und auf der Straße sammeln lohnt sich, denn die Ziele werden durchgesetzt. Hoyerswerda bezeichnen die Nazis nach dem Pogrom als ausländerfreie Stadt, denn die Landesregierung sieht sich außerstande, in Hoyerswerda die Menschen zu schützen und fährt sie in Bussen aus der Stadt. Daraufhin gibt es eben den Sprech von national befreiten Zonen. Das muss man da dann halt ernst nehmen als das, was da probiert wird, durchzusetzen. In Lichtenhagen wiederum werden die Leute ebenfalls weggebracht, werden, muss man jetzt ja natürlich im Rückblick auch sagen, größtenteils abgeschoben, die Betroffenen. Von den meisten der Menschen, die damals im Sonnenblumenhaus oder im Zast waren, sind gar nicht mehr in Deutschland. Stattdessen setzen sich eben in Groß-Klein, also in Lichtenhagen, die Deutschen durch. Das sind also alles Fragmente, die motivierend wirken, die vor allem eben auch signalisieren, eigentlich stehen große Teile der Bevölkerung oder zumindest in Rostock und in Hoyerswerda stehen hinter uns. Wir machen eigentlich das, was alle wollen, und auch das kann man, glaube ich, nicht groß genug schätzen, für was das mit diesen Nazi-Terroristen macht. Da gibt es bei Sandra Salzborn das Wort der rassistischen Gelegenheitsstrukturen, und ich glaube, das muss man da so ein bisschen ernst nehmen, die Frage, auf welches Klima treffen eigentlich überzeugte Nazis, wenn sie mit ihren Positionen rausgehen, und das wäre eben in diesem Fall nicht, oder man könnte sich vorstellen, werden Nazi-Positionen in einem gesellschaftlichen Diskurs offensiv bekämpft, wird dagegen Kontra gegeben, dann werden sie vereinzelt, man muss sich zurückziehen, die Nazis werden isoliert, es kann irgendwie zu Krisen führen in der eigenen Auseinandersetzung. Stattdessen reden wir über was anderes. Wir reden über eine Grundakzeptanz von Rassismus, und darin werden diese Positionen eben nicht ausgegrenzt, und das verstärkt rechte Positionen und Verhalten, und so wäre die These eben bis zum Terrorismus. Und genau, diese Erfahrung und eben die Erfahrung des Rechtsterrorismus, so ein bisschen unsere These, sammeln sich dann eben im NSU. Und ich glaube, ich habe fast alles schon gesagt, vielleicht der letzte Punkt noch, dass zu dem Zeitpunkt es bereits eine breite Diskussion über Projekte und Widerstandsformen von nationalsozialistischer Seite gab, wie eben Terrorprojekte, wie eben Lone-Wolf-Praktiken, wie mache ich das denn, wenn ich in den Untergrund gehe? Auch wenn wahrscheinlich, das ist jetzt natürlich alles sehr spekulativ, aber der NSU jetzt nicht unbedingt vorhatte, wobei, ach, du machst es einfach, ne? Ich spreche einfach ab.
Ja. Genau, das ist sozusagen die Hintergrundfolie, vor der sich dann der NSU sozialisiert, und ja, diese Vorgeschichte gibt dem Ganzen sozusagen nochmal ein bisschen mehr Sinn und zeigt einfach, das Ganze findet einfach nicht im luftleeren Raum statt, auch wenn gerne so getan wird, als wäre sowas vorher nie gewesen, als kann sowas nie wieder sein und hätte sowieso nichts mit der Gesellschaft zu tun, und es waren ja sowieso nur drei, und gerade dieser These muss man sich natürlich entgegenstellen und entsprechend auch die Gesellschaft in die Verantwortung nehmen, wozu ja auch die Demo sozusagen, oder was ja auch ein bisschen der Tenor der Demo ist. Genau, der NSU, wie gesagt, sozialisiert sich da, es gibt eben auch da von den dreien vorm Untertauchen gemeinsam mit ihrer jener Kameradschaft, gemeinsam mit dem Thüringer Heimatschutz verschiedene Aktionsformen. Zum einen eben diese Menschenjagden in der Stadt, vor allem dann eben in Jena von denjenigen, von denen wir sprechen, aber eben auch sozusagen schon etwas gezieltere Aktionen, also Demonstrationen, Flugblattaktionen, aber auch Gedenkkundgebung an den Nationalsozialismus werden gestört. Dann sozusagen eine Stufe weiter geht es dann auch schon in Richtung Sprengstoff. Es geht erst um Bombenattrappen, die abgestellt werden in der Stadt, also in Jena und ringsrum, zum Teil halb funktionstüchtige Bomben mit TNT drinne, und es werden auch Briefbombenattrappen an Zeitungen und PolitikerInnen verschickt, und sie hängen auch ein Puppentor so mit einem sogenannten Judenstern auf der Brust von einer Autobahnbrücke, unter der dann eigentlich ein paar Tage später Ignaz Bubis drunter herfahren soll. Also das heißt, auch dort ist einfach eine Radikalisierung sozusagen zu erkennen, und immer mehr wird sich einfach so gezielteren Aktionsformen hingewendet. Das heißt, die geraten auch in das Blickfeld der Behörden, ins Blickfeld der Polizei, wie wir sozusagen jetzt alle, wie jetzt bekannt ist sozusagen, sind da sehr viele V-Leute auch drumherum, auch in der Zeit schon, wo die sozusagen noch nicht untergetaucht sind. Das heißt aber für die Szene vor allem, dass da Geld reinfließt, Also Tino Brandt, einer der Haupt-V-Leute da beim Thüringer Heimatschutz, der berichtet also relativ offensiv, dass man einfach für politische Aktionen Geld braucht. Das hat er vom Verfassungsschutz bekommen. Er hat seine Handys vom Verfassungsschutz bekommen, Anwaltskosten, alles bezahlt. Einfach Schutz vor Strafverfolgung für die V-Leute selbst, aber auch für das Umfeld, dadurch, dass auch gerne mal ein Tipp gegeben wurde, wann denn die nächste Polizeidurchsuchung ansteht und sich entsprechend darauf eingestellt werden konnte, dass man, weiß ich nicht, zum Beispiel den Computer einfach ins Bahnhofsschließfach gebracht hat, wenn man wusste, die Polizei wird wieder vor der Tür stehen. Das heißt also, diese V-Mann-Tätigkeit, die hat da auch viele Vorteile und spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Also ich würde nie sagen, dass das dass der NSU zwingend was mit dem Verfassungsschutz zu tun hat, weil die Ideologie, die Nazi-Ideologie einfach auch zu diesen Taten hinführt. Es ist ja kein Zufall, dass Nazis genau solche Taten begehen, aber gerade in der Sozialisationszeit spielt das einfach bei den zuspitzenden Elementen auch eine Rolle, gerade wenn es um Finanzen geht. Genau, aber trotzdem, wie gesagt, geraten die drei und ihr Umfeld ins Blickfeld der Polizei und auch des Verfassungsschutzes und deren Garagen werden durchsucht. In den Garagen werden sozusagen Propagandamaterial gefunden, also das heißt Nazi-Fanzines. In diesen Nazi-Fanzines, von denen man halt auch ausgehen kann, dass sie sie gelesen haben, spielt ganz viel so eine Diskussion rund um diese Terrorkonzepte, wie geht man vor, wie sabotiert man, was macht man irgendwie als Kleingruppe im Untergrund, wie funktioniert der sogenannte Rassenkrieg, also das war so ganz viel Thema, dass sozusagen Kleingruppen signalwirkende Taten begehen, wo dann alle anderen auch verstehen, okay, jetzt geht das los mit diesem Krieg und alle sozusagen, die dabei sein wollen, auch im führerlosen Widerstand Taten entsprechend begehen. Also das wird da gefunden in den Garagen und eben auch Rohrbomben. Und rund um diese Durchsuchung, da gibt es sehr viele offene Fragen noch, weil da einfach einiges, wenn man das freundlich ausdrückt, einfach schiefgelaufen ist. Also das heißt, die verantwortlichen Polizisten waren gar nicht da oder der verantwortliche Polizist, der verantwortliche Staatsanwalt war auch nicht richtig zu erreichen. Es dauert auch einfach sehr lange, die zweite Garage aufzubrechen, weil nicht ganz klar war, was das für ein Schloss dran ist. Dann muss erst die Feuerwehr gerufen werden und so weiter. Das Ganze dauert und in der Zwischenzeit setzt sich Böhnhardt ab. Also gesagt wird, er fragt wohl, ob er jetzt einfach gehen kann. Es wird bejaht, weil kein Haftbefehl vorliegt und der fährt dann halt einfach weg und sie schließen sich zu dritt zusammen und tauchen ab, in Anführungsstrichen, weil die fahren einfach zu ihren Freunden nach Chemnitz, mit denen sie in letzter Zeit eigentlich auch immer auf Demos waren oder in der Zeit davor auch gemeinsam auf Konzerten waren, also wo total bekannt war, dass die einfach befreundet sind und miteinander zu tun haben. Also das scheint jetzt erstmal nicht so die Ermittlungsschwierigkeit zu sein, die dort aufzuspüren, aber trotzdem passiert das nicht. Und in Chemnitz werden sie einfach getragen, wie dann auch später vom Neonazi-Netzwerk, was sie vorher aufgebaut haben. Also ganz viel Plan-und-Donner-Struktur, wo man sich einfach die letzten Jahre, wie gesagt, auf Demonstrationen, bei Aktionen kennengelernt hat, auf Konzerten, die organisiert wurden, wo die wirklich durch fast die ganze Bundesrepublik gefahren sind und dort eben ihre späteren Helfer und Helfer so die These kennengelernt haben. Ja, und in Chemnitz ziehen sie auch nicht dann irgendwo hin schließlich, sondern in das Fritz-Heckert-Gebiet, jetzt gerade wieder die Tage in den Medien, wo es diesmal sozusagen in diesen Tagen geklappt hat, dass der Verfassungsschutz einen Tipp gibt und die Polizei dort reinfährt. Das klappt damals nicht, obwohl es damals sozusagen ähnlich ist, nämlich der Verfassungsschutz weiß durch seine V-Leute sehr wohl, wo die sind, nämlich in Chemnitz. Aber dann passieren solche Geschichten wie: Der Verfassungsschutz hat Fotos, wo die gezeigt werden, wie sie beim Umzug helfen. Der Tipp geht erst zwei Wochen später an die Polizei. Die fahren da zwar hin, aber natürlich ist der Umzug auch bis dahin beendet gewesen. Das heißt, die finden die dort einfach nicht. Das nur so andeutungsweise. Und gerade über so diese Zeit in Chemnitz ist einfach total bekannt, wo die eigentlich waren. Und das Fritz-Heckert-Gebiet war damals, ich weiß es von heute nicht, ein sehr bekanntes Neonazi-Viertel, wo sich einfach auch die bekannten Neonazi-Kader aus Chemnitz, wo die einfach gewohnt haben. Also auch nicht irgendwo raus aus der Szene, sondern da noch mittendrin. Und dort, von dort aus fangen dann auch die ersten Überfälle an, um sich Geld zu beschaffen. Von dort aus der erste Sprengstoffanschlag, der erst während des Prozesses bekannt worden ist, nämlich der mit der Taschenlampe in Nürnberg, also wo sie etwas Taschenlampenförmiges auf eine Toilette ablegen. Ein Mitarbeiter findet die und die explodiert auch. Er wird zum Glück nur leicht verletzt. Dieser Anschlag wurde erst durch die Aussage vom Angeklagten Carsten Schulze bekannt, dann 2013. Das war vorher nicht klar. Und auch der erste Mord findet während der Chemnitzer Zeit statt. Sie ziehen dann nach Zwickau. Wahrscheinlich, weil sozusagen die Repression in Chemnitz gegen die Nazi-Szene vielleicht doch etwas zu brenzlig die Situation dort macht. Und in Zwickau ziehen sie dann ja auch mit Hilfe ihres dortigen Neonazi-Netzwerks, mieten sie Wohnungen an. Dort spielen eine große Rolle zum einen André Emminger und seine Frau Susan Emminger, die er ist angeklagt. Sie nicht, das ist unklar warum, weil sie eigentlich auch genauso wie er unterstützt hat. Die haben sich mindestens einmal die Woche dann gesehen, waren gemeinsam mit den Kindern von den Emmingers unterwegs, die haben bei denen beim Umzug geholfen und so weiter, waren einfach befreundet. Gleichzeitig sind wahrscheinlich die Emmingers auch welche, die durchaus auch von der Polizei mal beobachtet werden, aber auch in Zwickau wird der NSU bekanntlicherweise nicht gefasst. Und eben Ralf Marschner, der in Zwickau auch ist, der behauptet zwar, die nicht zu kennen, aber nach neueren Recherchen ist es nicht unwahrscheinlich, dass der zumindest Uwe Mundlos in seiner Baufirma beschäftigt hat und vielleicht auch Beate Schäpel in einem seiner Nazi-Klamottenläden. Also das Netzwerk trägt dort weiter, aber in Zwickau spielt auch die Nachbarschaft nochmal eine Rolle. Weshalb wir auch, beziehungsweise weshalb die Demo-Route sozusagen auch an der Polenstraße vorbeigeht. Eine der Hauptadressen, die Adresse, von der aus sozusagen alle weiteren Morde auch stattfinden. Und diese Nachbarschaft ist erstmal keine explizite Neonazi-Nachbarschaft, so wie das in Chemnitz der Fall war, aber trotzdem kann man davon ausgehen, dass sie sich dort nicht so stark verstellen mussten. Also, die haben dort einfach ein normales Leben, sozusagen normalen Alltag gehabt, haben mit den Nachbarn, Nachbarinnen im Hof irgendwie Getränke getrunken und so weiter. Und diese Nachbarschaft wurde ja im Fernsehen porträtiert, die hat sich selber vor Gericht, die hat dort ausgesagt und entsprechend, ja, die stellen sich als unpolitisch dar oder als ganz normal, aber immer wenn sozusagen nachgebohrt wird, dann kommen dann sehr wohl rassistische Aussagen, dann ist dann plötzlich doch normal, dass irgendwie der ja, einen Sohn der Nachbarin, der damals auch schon da gewohnt hat, der ist jetzt Anfang 20, der findet auf Facebook Nein zum Heim-Initiativen gut und ja, Endstufe und Tor Steiner, das findet er normal und eigentlich unpolitisch und ja, dementsprechend, wenn nachgebohrt wird, kommen eben auch solche Äußerungen. Warum bekommen die sozusagen Opfer vom NSU, die Angehörigen, warum bekommen die eigentlich Leute zum Reden in die Polenstraße? Wurde ja niemand geschickt. Also alles diese berühmt-berüchtigte MDR-Doku, die auch noch bei YouTube zu finden ist, dort kann man sich sozusagen das Umfeld nochmal vor Augen führen. Und wenn man sich das so anguckt, ist eigentlich klar, dort muss man sich mit einer rassistischen Äußerung auch nicht verstecken. Also das da kann man das eigentlich relativ offen sagen, ohne dass man schräg angeguckt wird, ohne dass das irgendwie auffällt. Also das ist einfach eine gewisse Normalität, davon gehen wir zumindest aus, in der man auch als Nazi-Terror-Trio ganz gut wohnen kann. Und auch nach dem Umzug in die Frühlingsstraße, auch dort gibt es Normalitäten, die ja, wir vielleicht nicht so als normal bezeichnen würden. Da steht irgendwie die Hitlerbüste auf dem Fernseher im Partykeller als Andenken irgendwie an den Großvater. Und das wird da einfach von der Nachbarschaft so hingenommen. Also das heißt, wie gesagt, ganz grob, diese Nachbarschaft trägt auch den NSU unwissentlich, soweit man weiß, aber es zeigt eben auch eine gesellschaftliche Realität dort vor Ort, die wahrscheinlich nicht nur in Chemnitz und Zwickau so ist, wo man einfach gut mitschwimmen kann und zwischendurch zum Morden woanders hinfährt mit dem Wohnmobil. Ja. Genau, bei den Morden gibt es keine Bekennerschreiben. Das ist ja auch die Ausrede sozusagen der Behörden später, warum man das nicht habe erkennen können. Andererseits sozusagen wissen Experten, Expertinnen, dass Naziterror eigentlich immer ohne Bekennerschreiben auskommt oder in den allermeisten Fällen und entsprechend die Tat sozusagen die Botschaft ist. Aber auch heute noch, wenn Geflüchtete oder Unterkünfte angegriffen werden, da ist kein Hakenkreuz dran gesprüht, dann kann man erstmal davon ausgehen, dass die Polizei sagt, es ist ein unpolitischer Anschlag. Also das hat sich auch seitdem nicht geändert. Ja, ein Ereignis sozusagen noch, der Anschlag auf die Kolbstraße 2004, wo eigentlich vieles zusammenkommt, wo der Fall vielleicht hätte gelöst werden können. Also davor und auch danach, die Ermittlungen in den Mordfällen richten sich immer gegen die Familien auch, wenn klar ist sozusagen, oder selbst als klar wird, es ist eine Mordserie, wird immer noch in jedem einzelnen Fall gegen die Familie, gegen das Umfeld ermittelt. Man kennt diese Geschichten inzwischen, die da leider gelaufen sind, dass also Ehefrauen von den Mordopfern Bildern von irgendwelchen fremden Frauen vorgelegt wurden und behauptet wurde, mit dieser Frau habe er eine Zweitfamilie gehabt, also die Polizei einfach schamlos die Familienangehörigen angelogen hat, um dann irgendwelche Erkenntnisse zu kommen, weil sie einfach fest davon ausging, die Familien stecken jeweils dahinter. Also die Polizei hat da extrem rassistisch ermittelt und ist auch immer wieder mit rassistischen Aussagen an die Öffentlichkeit gegangen. Ja, wie zum Beispiel im deutschen Kulturkreis würde ja das Ermorden von Menschen jetzt nicht so eine Rolle spielen und deswegen kommen die sicherlich von etwas weiter her weg, die Mörder. Gut, so stehen gelassen, aber das sind die Ermittlungen und im Fall der Kolbstraße 2004 hätte sich da im Nachhinein kann man immer große Sprüche schwingen, aber trotzdem vielleicht etwas ändern können. Da gibt es nämlich ein etwas offeneres Spekulieren darüber, ob das vielleicht ein rassistischer Anschlag war in den Medien. Und die Bewohnerinnen und Bewohner der Kolbstraße sagen das relativ offensiv, dass sie davon ausgehen, dass das Nazis waren. Das haben auch Betroffene vorher sozusagen der Polizei immer gesagt, aber dort hat es eigentlich eine Medienöffentlichkeit. Gleichzeitig gibt es die Bilder von Bündner und Mundlos, wie sie die Fahrräder dorthin schieben und auch bei den anderen Mordfällen davor waren immer Männer auf Fahrrädern gesehen gewesen und sowohl Medien als auch Polizei machen diese Verbindungen, kommen aber trotzdem sozusagen der Wahrheit nicht näher. Also trotzdem wird auch in den daranfolgenden Mordfällen immer noch jeweils gegen die Familien ermittelt. Selbst Scotland Yard hat sich bei der Kolbstraße eingeschaltet. Die haben nämlich die Akte von David Copeland, ein englischer Nazi, der Nagelbombenanschläge verübt hat, diese Akte, die schicken die nach Deutschland, so nach dem Motto hier, so als Hinweis, aber das Einzige, was die deutsche Polizei macht, reingucken zu sehen, ah, der ist noch im Gefängnis, gut, der war es nicht, Akte vom Tisch, anstatt diesen Hinweis, okay, es könnte sich halt um Neonazi-Gewalt handeln, irgendwie zu denken. Genau, 2007 der letzte Mord an Michelle Kiesewetter, davor 2006 gab es nochmal einen Versuch von Betroffenen, von der migrantischen Community, sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen, mit der Forderung auch einen rechten Hintergrund zu untersuchen und mit der Forderung kein zehntes Opfer. Allerdings hat das keinen großen Widerhall in der linken Szene oder in Medien oder bei der Polizei. Also davon haben die allermeisten, mit denen ich gesprochen habe, erst im Nachhinein leider erfahren. Und die Medien, auch das ist sozusagen bekannt, die berichten parallel zur Ermittlung der Polizei einfach auch die ganze Zeit rassistisch und erfinden sogar diesen Ausdruck der sogenannten Dönermorde. Ein Begriff, der ja auch ohne den Hintergrund, dass das rechte Taten sind, schon rassistisch ist, aber das wird von niemandem kritisiert und auch in der Gesamtgesellschaft. Ja, wer die Ermittlungen nicht kritisiert, das fällt niemandem groß auf. Die Medienberichterstattung wird nicht kritisiert. Stattdessen sozusagen als Hintergrundfolie gibt es relativ rassistische Debatten in Deutschland um die sogenannte Parallelgesellschaft. Es gibt, um wieder auf Spiegelcover zu kommen, solche Spiegelcover wie Stille Islamisierung Deutschlands, Fragezeichen mit dem Brandenburger Tor, wo dann der Halbmond drüber ist. Also das heißt, die ganze Zeit während der NSU-Morde gibt es auch einfach rassistische Debatten in der Gesellschaft und das bildet dann sozusagen auch die Hintergrundfolie, vor der es nicht bemerkt wird, was da eigentlich abläuft. Also sozusagen das als These. Genau. Und dann aber 2011 die Selbstaufdeckung des NSU, sozusagen dieser schiefgelaufene Banküberfall in Eisenach, und von da aus fängt dann sozusagen die Aufklärung an. Am Anfang gibt es große Versprechungen, alles aufzuklären. Wir wissen, dass inzwischen das Versprechen sozusagen mehr als gebrochen worden durch größere Schredderaktionen bei den Behörden, durch das Verlorengehen von Akten und auch dadurch, dass einfach Zeugen und Zeuginnen vor den Untersuchungsausschüssen lügen und auch beim Prozess lügen. Und gleichzeitig schon anzufangen, sozusagen, es gibt ja nur mit Akteneinsicht und die Möglichkeit, Zeugen, Zeuginnen zu hören, das sind nur staatliche Organe, die dann sozusagen ihr eigenes Mitwirken untersuchen wollen, aber gleichzeitig natürlich daran Interesse haben, dass alles soweit so weiterläuft. Schon da sind sozusagen im ganzen Unterfangen natürlich Grenzen gezogen. In Großbritannien gibt es da andere Praxen, da wurden sich nach oder jahrelange sozusagen gesellschaftliche Kämpfe nach einem rassistischen Mord, gibt es das inzwischen, dass zivilgesellschaftliche Gremien sozusagen Akteneinsicht bekommen und auch Zeugen, Zeuginnen befragen können. Also es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass sowas überhaupt das gibt. Das gibt es nämlich sehr wohl. Ja, aber Untersuchungsausschüsse versuchen aufzuklären, der Prozess in München. Auch da findet Aufklärungsarbeit statt, vor allem von der Nebenklage. Klar, also viele Sachen sind auch klar, wenn es auch große Fragekomplexe gibt, aber die Chronologie ist so grob klar. Das Unterstützerinnennetzwerk, es ist nicht komplett bekannt, aber gibt es eben auch viele Namen. Mindestens 40 V-Leute, die ringsum der NSU waren, die auch darüber berichtet haben, jetzt nicht alle, aber sehr viele relativ explizit. Auch das ist zum Beispiel klar und diese Teilfinanzierung durch den Verfassungsschutz auch nach Untertauchen hat zum Beispiel Tino Brandt Geld bekommen, das er explizit an die drei Untergetauchten weiterleiten sollte. Gleichzeitig gibt es auch jetzt wieder eine rassistische Mobilisierung, die auch während der Aufklärung eine Rolle spielt. Man hat sehr selbstbewusste Nazis im Prozess, die höchstwahrscheinlich aus der gesellschaftlichen Stimmung auch einfach den Rücken gestärkt bekommen, da beim Prozess einfach dreist zu lügen und zu wissen, okay, ich sitze jetzt hier ein paar Stunden und dann ist auch vorbei und solange ich hier sitze, sage ich halt einfach, weiß ich nicht mehr, und Beugehaft oder irgendwie Strafgeld muss nicht gezahlt werden, obwohl das eigentlich Möglichkeiten des Gerichts durchaus wären, und auch in den Untersuchungsausschüssen gibt es Auswirkungen, nämlich die AfD sitzt jetzt in verschiedenen Untersuchungsausschüssen mit drin, nämlich in Sachsen und in Thüringen, auch das natürlich Schwierigkeiten. Jetzt sozusagen wieder der Schritt zum Aktuellen.
Ja, der ist ja jetzt auch schon angedeutet, und zwar bei der AfD als aktuellen Player in dieser rassistischen Mobilisierung, die wir jetzt haben. Der lässt sich auch sehr herbeiführen, wenn wir überlegen, was der erste große Ort galt. Schneeberg, wo würde ja sagen Wolgast, aber Schneeberg wird immer so gehandelt. 2013 in Schneeberg treffen wir oder auf diesen Lichtelmärschen die vorhin schon erwähnten Emmingers, also NSU-Unterstützer, ganz nahe NSU-Unterstützer, die in Schneeberg die Lichtelläufe mit organisieren, die dort eben diese Demonstrationen gegen die lokale Geflüchtetenunterkunft mit anschieben. Das heißt, Leute sozialisieren sich im rechten Terror, in der rechten rassistischen Mobilisierung gegen Geflüchtetenunterkünfte, tauchen in den Terror ab und tauchen jetzt wieder, wo die gesellschaftlichen Verhältnisse das hergeben, wo die Tabus ein bisschen gerutscht sind, wieder auf der Straße auf und organisieren dann auch gleich. Und zwar, das gab es alles in den 90ern auch schon, in Bürgerinitiativen, in diesen kampagnenartigen Kundgebungen vor Unterkünften, diese Proteste, die auf der einen Seite ein bürgerliches Antlitz haben und auf der anderen Seite eben im Zweifelsfall auch ein terroristisches. Auch jetzt, ich meine, seit mittlerweile 3 Jahren gibt es mindestens im Wochenrhythmus Anschläge, Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte. Am Anfang gab es in der Diskussion ja noch die Hoffnung, es würde sich hauptsächlich um Angriffe auf unbewohnte Unterkünfte handeln. Das ist definitiv ja nicht mehr der Fall. Seitdem diese Unterkünfte alle belebt sind, werden eben belebte Unterkünfte, bewohnte Unterkünfte angegriffen. Wir haben es auch wieder zu tun mit einer rassistischen Kampagne, die sich eben ganz doll an Identität und eben an einen völkischen Rassismus organisiert, Hauptträger eben die AfD, Pegida und all die Ableger. Wir haben dazu einen medialen Mainstream, der, da will ich jetzt mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber durchaus geeignet ist, RassistInnen unterstützend zuzuarbeiten. Wir haben alleine in den letzten Jahren 3 rechte Terrorgruppen, die aufgeflogen sind. Old School Society, dann diese Leute in Bamberg, die mit Sprengsätzen gegen Geflüchtetenunterkünfte vorgehen wollten, diese Freitalerzelle und wir haben, wenn man den Attentäter von München mitzählt, auch die ersten Nazimorde wieder, oder die ersten rassistischen Morde. Das Ganze sieht man auch an Zwickau. Zwickau möchte ich jetzt wieder rübergehen, weil wir da ja die Demonstration machen wollen. Und das ist halt eben nicht nur, oder das ist natürlich hauptsächlich, weil es eben Versteckort des Kerntrios war, aber weil sich da eben auch Kontinuitäten zeigen lassen. In Zwickau gibt es rechte Nazi-Strukturen nach wie vor. Es gibt den Marschner mit seiner Baufirma, es gibt verschiedene Nazi-Läden. Wir haben schon gehört, dass wahrscheinlich Leute aus dem Trio dort auch arbeiten konnten. Es gibt rechte Sportvereine, es gibt eine rechte Fußballfanszene, es gibt mehrere Angriffe auf die dortige Geflüchtetenunterkunft, unter anderem auch 2 Brandanschläge, es gibt Angriffe auf Geflüchtete, es gibt Angriffe auf die Bürgermeister, die ich will es glaube ich gar nicht zitieren, aber die eben wegen ihres angeblichen Engagements für Geflüchtete eben vom Mob verunglimpft wird, deren Haus mit Steinen beworfen wurde und die dennoch sich trotzdem mit den Anführern dieser lokalen rassistischen Mobilisierung trifft, um irgendwie mit denen auszukommen. Dazu passt dann eben auch der Umgang der Stadt mit dem NSU und mit der Frage der eigenen Verwicklung. Kommen vielleicht solche Blitzlichter wie die Anfrage beim Bundeskanzleramt, doch bitte nicht mehr von Zwickauer Terrorzelle zu schreiben, weil das ein schlechtes Licht auf Zwickau wirft. Dazu passt vielleicht die Aussage, wie heißt sie noch, von einer linken Politikerin im Parlament, die sagte, auf die Frage der Verknüpfung von Zwickau und des NSUs, sagte die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann, mit Zwickau hat das Ganze gar nichts zu tun. Ein anderes Zitat wäre der Stadtsprecher Matthias Merz: Wir sind nicht die Stadt der rechten Terrorzelle, sondern die von Robert Schumann und Max Pechstein und mit dem größten produzierenden Unternehmen in Ostdeutschland, dem VW-Konzern. Auch da kann man sich die nationalsozialistischen Kontinuitäten auf der Zunge zergehen lassen. In Zwickau demonstrieren immer noch mehrfach Tausende von DemonstrantInnen gegen Geflüchtete. Es gibt so Fackelmärsche von einem Mischbündnis aus Identitären und dem sogenannten Bürgerforum Zwickau. Es gibt Übergriffe aller möglichen Art. Wir möchten, oder vielleicht als letzte zwei Punkte, die bereits benannte Frühlingsstraße, das Haus, was Beate Zschäpe ja angezündet hat, bevor sie sich ein letztes Mal auf die Flucht begeben hat und Propaganda und Bekenner-CDs verteilt hat. Das ist heute ein Park. Und dieser Park, also ist eben von Gras überwachsen, und ich glaube, das ist ein gutes Bild für die Art der gewünschten Aufklärung in einer Stadt, in der auch selbst Schulprojekte zum Thema verboten werden. Und dementsprechend heißt unsere Demonstration eben kein Gras drüber wachsen lassen, und richtet sich an eine Stadt, in der die Oberbürgermeisterin sagt: Was wir nicht wollen, ist eine Gedenktafel, dass Vertreter des NSU in Zwickau hier gewohnt haben. Man könne nichts dafür, dass sich das rechte Terrortrio ausgerechnet in Zwickau niedergelassen haben. Das sehen wir ganz genau umgekehrt. Wir hoffen, ihr kommt mit uns nach Zwickau. Ich mache jetzt einen kurzen Orga-Block zu dieser Demonstration, und dann würden wir uns freuen, wenn ihr mit uns diskutiert, weil das ist ja eigentlich immer das Spannendste, was man zum Ort machen kann. Wir möchten möglichst gerne, dass ihr mit uns im Bus hinfahrt. Das hat ja strategische wie auch praktische Gründe. Das würde bedeuten, hier in Berlin am 9 Uhr morgens in Kreuzberg loszufahren. Kostenpunkt sind 15 bis 20 Euro, die hier vorne zu entrichten wären, wenn man das möchte, oder in den nächsten Tagen am Kaffeetisch. Wenn ihr grundsätzlich weiter informiert bleiben wollt über die Aktivitäten des Bündnisses, was diese Demonstration aufführt. Das Bündnis heißt Irgendwo in Deutschland und hat bisher eine Demonstration zum einjährigen Bestehen oder zum einjährigen Jahrestag der pogromartigen Ausschreitung in Heidenau mitbeworben und hat die Aktivitäten gegen den Tag der Deutschen Einheit jetzt gerade in Dresden unterstützt und wird jetzt eben das dritte Mal öffentlich auftreten, vielleicht ja auch noch häufiger. Ihr findet es auf Twitter ungewöhnlicherweise und per Blog. Der Blog ist zu erreichen unter irgendwoindeutschland.org. Solltet ihr aus welchen Gründen auch immer nicht mit uns mitfahren, habt ihr die Möglichkeit, euch auch hier mit dem NSU zu beschäftigen, denn in Berlin gibt es eine Aktionswoche anlässlich der fünfjährigen Selbstenttarnung. Geplant sind verschiedene Veranstaltungen überall in der Stadt, unter anderem einen Kongress und eben auch eine Demonstration dann am 6. November. Ich glaube, ich lasse das jetzt mit der Mobilisierung soweit, und ich würde mich freuen, wenn ihr Fragen habt. Vom Podium wäre es das sonst erstmal, glaube ich.
Das war es in dieser Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.